liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen. Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch das klassische, das wirksame Feng Shui etwas näher bringen. Und wir möchten euch auch etwas über die Historie des klassischen Feng Shui erzählen. Über alte und neue Meister und auch über so manches Geheimnis rund um Feng Shui. Wir möchten euch Geschichten und Weisheiten erzählen über all das, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi Wittstadt, im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Liebe Freundinnen und Freunde des klassischen Feng Shui. Musik beherrscht die Klaviatur unserer Emotionen perfekt. Sie erhebt unseren Geist in spirituelle Höhen oder lässt ihn jede Vernunft und Zurückhaltung vergessen. Musik trifft uns ganz tief im Innern. Musik hat so auch Macht über uns. Das sagte die Philosophin Dr. Manuela Lenzen. In Shakespeares Komödie »Viel Lärm um nichts«, da fragte Benedikt, »Ist es nicht seltsam, dass Schafsdärme die Seele aus eines Menschenleibe ziehen können?« Und er meinte damit die Musik einer Laute. Musik bewegt. Sie kann mitreißen, aufstacheln und uns bisweilen jede Vernunft und Zurückhaltung vergessen lassen. Sie kann aber auch zu Tränen rühren, kann trösten, erleichtern und beruhigen. Musik kann bewirken, dass wir uns mächtig und mutig fühlen oder uns zum Beispiel im Kino das Fürchten erst so richtig spüren lässt. Die Musik, so scheint es, trifft uns ganz tief drinnen. Sie hat einen besonders direkten Draht zu unseren Emotionen. Tatsächlich führt der Ton einer lauten Saite bis in die ältesten Schichten unseres Gehirns. Das Besondere an der Musik ist, dass sie sehr frühe Verarbeitungswege im Gehirn anspricht. Das erklärt Stefan Kölsch, Professor für Musikpsychologie an der Freien Uni in Berlin. Durch die Musik werden schon im Hirnstamm über das Gehör und auch über das Gleichgewichtszentrum körperliche und seelische Reaktionen hervorgerufen. Der Herzschlag verändert sich, in der Muskulatur lassen sich Mikrobewegungen nachweisen, angenehme oder unangenehme Empfindungen stellen sich ein, von Glück bis zum Unglück, und die Musik ist ein ideales Mittel, um zu verstehen, wie Emotionen überhaupt funktionieren. Musik ruft stärkere Emotionen hervor als Bilder. Musik bringt uns zum Lachen und zum Weinen. Und doch, so offensichtlich der Zusammenhang von Musik und Emotionen in der alltäglichen Erfahrung auch erscheint, es ist schwierig, den Zusammenhang präzise zu erklären. Emotionen, so wollen es die gängigen Emotionstheorien, sind Emotionen in Bezug auf etwas. Wer also 6 Richtige im Lotto hat, der freut sich über seinen Gewinn. Oder wer vom Tod eines Freundes erfährt, der trauert über den Verlust, das ist klar. Musik ist aber eher selten der Gegenstand einer Emotion, eher eine Reaktion. Aber auf was? Natürlich kann man sich freuen, ein Lieblingsstück zu hören oder sich ärgern, wenn es schlecht vorgetragen wird. Aber das macht nicht die magische und emotionale Wirkung der Musik aus. Diese kommt ein Phänomen näher, das die Forscher Evokation nennen. Heraufbeschwören. Wenn also ein Musikstück stark mit einer emotionalen Erinnerung verbunden ist, aktiviert das Hören der Musik die Erinnerung. Doch auch das kann nicht die ganze Geschichte sein. Denn wir reagieren nicht nur auf Musik, die wir schon einmal in einer emotionalen Situation gehört haben. Viele Forscher vermuten den Schlüssel zur Macht der Musik im Belohnungssystem des Gehirns. Wenn wir Musik hören, bilden wir bewusst oder unbewusst Erwartungshaltungen, wie die Töne wohl weitergehen würden. Diese beruhen entweder darauf, dass wir das Stück schon kennen, oder darauf, dass uns die allgemeinen Regeln, Konventionen und Muster vertraut sind, nach denen die Musik unserer Kultur funktioniert. Beim Hören vertrauter Musik werden mehr Dopamin freigesetzt als bei unbekannter Musik. Vertraute Klänge aktivieren also das Belohnungssystem des Gehirns noch stärker. Das erklärt auch, warum Menschen einen so unterschiedlichen Musikgeschmack haben. Jeder hat seine eigenen musikalischen Muster im Kopf, die aus einer Geschichte mit der Musik resultieren. Sind es nervende Beats oder melodische Gesänge? Das erklärt auch, warum die Musik anderer Kulturen per se nicht allzu schön befunden werden. Die Freude an Musik ist aber universell. Wir kennen keine Kultur, in der nicht gemeinsam musiziert, gesungen oder geklatscht wird. Der eigene Musikgeschmack ist dies aber keineswegs. Musikgeschmack ist sehr individuell. Man weiß, dass Dissonanzen von Natur aus als irgendwie schlecht wahrgenommen werden. Dissonanzen in der Musik sind aber oft das Gewürz im Menü der Musik. Und der eine mag es halt etwas schärfer als der andere. Unser musikalisches Belohnungssystem reagiert also nicht einfach auf besonders süße, harmonische Klangwolken. Unsere Reizsysteme reagieren eher auf Spannungsbögen, die Erwartungen wecken, die dann erfüllt oder enttäuscht werden. Die Emotionstheorien unterscheiden verschiedene affektive Systeme, die in verschiedenen Hirnregionen verortet sind. Zum Beispiel im Hirnstamm, das sind Reize für Schmerz und Spaß. Oder in der Großhirnrinde, die typischen menschlich-moralischen Emotionen mit ihren komplizierten sozialen Einbettungen von Scham, Schande und Schuld. Und im Hippocampus, im limbischen System, dort sind die sozialen, die warmherzigen Emotionen verortet und auch die musikalische Empfindungen. Für viele Neurowissenschaftler ist der Hippocampus allerdings nur für das Lernen und Erinnern da. Dabei ist er aber genauso wichtig für Bindungen, die auf Liebe und Mitgefühl beruhen. Deshalb sind Mitgefühl und Liebe auch viel stärker als andere moralische Emotionen. Sie sitzen viel tiefer in unserem Gehirn und können sozusagen hinter all die komplizierten sozialen Dinge, Regeln und Rollen greifen. Musik aktiviert also soziale Verbindungen. Vielleicht macht dies auch die evolutionären Nutzen der Musik aus. Sie stiftet seit jeher den Zusammenhalt der Gemeinschaft und hat damit vermutlich unserer Spezies geholfen, sich in den Unbilden der Evolution zu behaupten. Was die Musik so besonders macht, ist ihre Fähigkeit, zahlreiche soziale Funktionen zu aktivieren. Die Musik scheint ein Sonderweg der Evolution zu sein, den nur die Menschen beschritten haben. Menschen fällt synchrones Klatschen, Singen oder Tanzen leicht. In der Tierwelt kommt es kaum vor. Die Kommunikation der Wale, die wir als Gesänge bezeichnen, und die rhythmischen Anpassungen beim Zirpen der Zikaden lässt sie zwar zusammenklingen, aber ist das mit den musikalischen Fähigkeiten der Menschen zu vergleichen? Musik, das war die längste Zeit der Menschheitsgeschichte gemeinsames Musizieren. Konzerte, bei denen die Mehrheit nur zuhört, sind eine relativ junge Erfindung. Und in der Tat macht es einen Unterschied, ob man mitmacht oder nur zuhört. Gute Chorleiter kennen Methoden, die die Sänger dazu bringen, sich aufeinander einzustellen. Das kann von einfachen Singstücken bis zu Tai-Chi-Übungen reichen. Die Qualität der Aufführung steht und fällt damit, ob es gelingt, eine gemeinsame Schwingung zu finden. Singen ist gesund. Und das ist nicht nur eine Redensart. Forscher konnten nachweisen, dass Chorsingen die Herzen der Sänger buchstäblich in selben Takt schlagen lässt. Chorsingen fördert über das kontrollierte Atmen das Herz und den Kreislauf und es unterstützt das Immunsystem. Forscher trauen der Musik aber noch viel mehr zu. Funktionsstörungen in Gehirnstrukturen, neurologische und psychiatrische Erkrankungen wie Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen, Parkinson-Erkrankungen und Schizophrenie. Die Erkenntnis, dass Musik die Aktivität in diesen Regionen verändert, lässt hoffen, dass sie sich auch therapeutisch nutzen lässt. So wie Musik bisweilen Wachkoma-Patienten und Menschen mit fortgeschrittener Demenz erreicht, die mit Worten nicht mehr ansprechbar sind. Und tatsächlich gibt es erste vielversprechende Erfolge im Bereich der Musiktherapie bei neurologischen Störungen. Die Heilkraft der Musik ist also noch lange nicht ausgelotet. Musik ist viel mehr als nur ein akustisches Signal. Musik aktiviert weite Bereiche des Gehirns, weckt Assoziationen und Emotionen und wurzelt womöglich sogar in einer Art vorsprachlichen Kommunikation. Ein spezielles Musikzentrum im Gehirn gibt es zwar nicht. Vielmehr aktiviert Musik das Denkorgan in vielfältiger Weise, etwa im motorischen Kortex, also im Frontallappen des Großhirns, der für die Planung, Steuerung und Ausführung willkürlicher Bewegungen zuständig ist, aber auch in den Seh- und Hörzentren und im limbischen System. Bei der Verarbeitung von Musik sind beide Hirnhälften aktiv, jedoch mit unterschiedlichen Aufgaben. Während die rechte Hirnhälfte die Grobstruktur herausarbeitet, übernimmt die linke Hirnhemisphäre die Feinanalyse. Und wir messen Klängen nicht nur eine Bedeutung bei, wie zum Beispiel hohl, spitz oder rau, sondern verarbeiten Melodien auch nach einer musikalischen Syntax, einer Art Satzbau, der bestimmte Reaktionen auslöst, wie zum Beispiel Trauer oder Freude, dicht nebeneinander. Musik ist nicht nur eine Tonfolge, auch der Takt, der Rhythmus spielt eine große Rolle. Schon Neugeborene können den Rhythmus von Musik wahrnehmen und strampeln im Takt dazu. Und der Drang, sich zu geliebten Songs zu bewegen, besteht bis ins hohe Alter. Forscher sprechen vom ultimativen Groove. Die Fähigkeit, Rhythmen und Takte zu erkennen und sich dazu zu bewegen, scheint dem Menschen eigen. Bisher wurden jedenfalls keine vergleichbaren musikalischen Talente bei Primaten entdeckt. Auch im Gehirn gibt es rhythmische Vorgänge. Das Feuern der Neuronen etwa folgt einem klaren Takt. Die Nervenzellen finden sich dabei oft zu einer Art Chor zusammen. Benachbarte Zellen, die miteinander über Synapsen verbunden sind, schwingen sich in einem Gleichtakt der Erregung mit ein. Man spricht von neuralen Oszillationen oder von Hirnwellen, übrigens im gleichen Takt mit den Schumann-Frequenzen. Ganze Netzwerke von Nervenzellen feuern dann im gleichen Rhythmus. Forscher können diese Netzwerkaktivitäten über eine Messung der Hirnströme in einem EEG erfassen. Je nach Tempo des Neuronenfeuers unterscheiden sie langsame Deltawellen, diese fördern den Tiefschlaf, mäßig schnelle Alphawellen, diese fördern die Entspannung mit geschlossenen Augen, und schnelle Gammawellen, diese fördern das Meditieren, Lernen und das Nachdenken. Musik und das Musizieren sind aber nicht nur sinnliche, sondern auch körperliche Erfahrungen. Klänge, Töne, Rhythmen, Musik und Gesang bewegen uns von klein auf. Schon Neugeborene reagieren auf Musik und Sprache und erkennen eine rhythmische Struktur, und sie erwarten eine Wiederkehr des Reizes. Das Gehör für Musik muss als schon angeboren sein. Und tatsächlich, lange bevor Kinder laufen lernen, können sie Arme und Beine zur Musik bewegen. Die Kleinen wippen zur Musik und treffen dabei so häufig den Takt, dass es kein Zufall sein kann. Beschleunigt sich der Rhythmus, dann strampeln sie schneller. Und offensichtlich schmunzeln und lächeln Babys, wenn sie sich synchron zur Musik bewegen. Musik kann eine heilende Wirkung entfalten. In der Therapie von neurologischen Störungen wie Schlaganfälle oder Morbus Parkinson erzielt sie deutliche Erfolge. Wenn man krank ist, greift man je nach Beschwerden zu Medikamenten. Man geht zu Physiotherapeuten und man macht eine Psychotherapie. An eine sehr naheliegende Hilfe jedoch denken viele Menschen nicht. Noch nicht, nämlich an die heilende Kraft der Musik, obwohl sie schon seit Urzeiten für eben genau diese Zwecke eingesetzt wurde. Bereits vor 4200 Jahren komponierte die sumerische Königstochter Enheduanna unterschiedliche Beschwörungsgesänge, um Kranke zu heilen. In der Zeit um Christi Geburt wandte der römische Arzt Celsus Musik zur Heilung an. Im Mittelalter sollte Musik die Regulierung der Körpersäfte optimieren, in deren Ungleichmäßigkeit schon Hippokrates die Ursache von Krankheiten vermutete. Heute weiß man, dass der Musikgenuss die Genesung von Schlaganfall deutlich verbessert. Die beeinträchtigten Fähigkeiten, die Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, das Gedächtnis für Wörter, erholten sich besser als bei anderen Patienten. Doch wie kann Musik zu solch tiefgreifenden Veränderungen im Gehirn führen? Beim Hören von Klängen und Rhythmen passiert ganz viel in unserem Kopf. Unter anderem werden dabei musikalische Erinnerungsspuren angelegt und Gedächtniszentren angeregt. Dem Ohr schmeichelnde Klänge können über positive Gefühle auch Aufmerksamkeit auf die Sprünge helfen. Musik ist auch Bewegung. Nicht nur Kinder verspüren beim Lauschen von Musik den Impuls, sich zu bewegen. Es geht auch den meisten Erwachsenen so. Neurobiologisch ist das naheliegend. Das auditorische System hat sich aus dem Gleichgewichtssystem heraus entwickelt. Viele Nervenfasern des Gleichgewichtssystems reagieren unmittelbar auf auditorische Reize. Sie feuern an und können zu reflexhaften Bewegungen der Arme und Beine führen. Das kann erklären, weshalb wir fast unwillkürlich mit dem Fuß wippen, wenn wir einen Song hören. Auch in Hirnscans wird offensichtlich, dass Musik bewegt. Sie aktiviert die motorischen Areale, auch wenn der Proband still im Magnetresonanztomographen liegt. Nur in unserer Kultur gibt es das merkwürdige Phänomen, dass Menschen still da sitzen und Musik und Tanz konsumieren. Andere, vor allem afrikanische Kulturen, bewegen sich unwillkürlich zur rhythmischen Sprache oder Musik und sie tanzen unaufgefordert. Musizieren, singen und tanzen und auch das Miteinander plaudern ist ein uraltes gemeinschaftliches Erlebnis, das die soziale Zusammengehörigkeit stärkt und die Kooperationen fördert. In unserer nächsten Folge Musik und die fünf Elemente wollen wir versuchen, die unterschiedlichen Musikstile auf die 8 Gua-Zahlen zu verteilen. Und wir wollen wissen, zu wem passt Klassik und zu wem passt Rock. Spannend! Und noch einmal, denkt an die Folgen 75 bis 80, die wir in textlicher Form als PDF-Datei anbieten. Unter der E-Mail tfs@witstadt.de, alles klein geschrieben, kann man die Zusammenfassung gegen eine kleine Schutzgebühr anfordern. Und noch etwas. Wir planen als Wochenendseminar in Kitzingen die Module 4.1, das ist Hermetik, und 4.2, Zhang Sen Shu, die chinesische Astrologie, anzubieten. Wer Interesse hat, der kann sich mit einer kurzen Rückmeldung per E-Mail an tfs@witstadt.de in die Liste eintragen. Die Termine und die Kosten hierfür sind abhängig von der Teilnehmerzahl und werden dann, wenn wir es absehen können, entsprechend angeboten. Bis in 2 Wochen. Xie xie, sai qian.